ja Herr, wir brauchen mehr von dir hier und du weißt, wie jeder einzelne von uns heute hier ist und was wir brauchen und wir bitten dich einfach, dass wir den Mut fassen, vor dich zu kommen und um das zu bitten, dass du uns mit deinem Geist erfüllst und mit den Gaben und mit dem, was der Geist in uns bringt. Zeig uns, was uns einzeln vielleicht heute fehlt und lass uns vor dich kommen und dich darum bitten. Amen.
Ich möchte heute über einen Text der Bibel predigen, der sehr, sehr vorne in der Bibel drin steht. Wir nennen das als Theologen die Urgeschichte. Es sind 11 Kapitel, 1. Mose 1 bis 11. Und wir können in diesen Texten etwas ganz Typisches für die Menschheit erfahren. Von daher, wenn ich mit dieser Frage an den Start gegangen bin, wie kommt das denn eigentlich, dass wir so zersplittert sind als Menschheit? Also, dass es so unterschiedliche Kulturen, Sprachen, Gewohnheiten gibt, die ja dann gar nicht als Ergänzung gefeiert werden, sondern eher eben Grenzen aufrichtet und Grund für Feindschaft bietet. Also so eine grundsätzliche Frage wird eben in dem Text angesprochen und ihr werdet das merken, dass diese archetypischen Geschichten so einfach sind, so schlicht, dass man sie behalten kann und ich garantiere es euch, ihr lange drüber nachdenken werdet. So heißt es also hier in 1. Mose 11, die Verse 1 bis 9. Die Menschen hatten damals noch alle dieselbe Sprache und gebrauchten dieselben Wörter. Als sie nun von Osten aufbrachen, kamen sie in eine Ebene in das Land Shinar und siedelten sich dort an. Sie sagten zueinander, ans Werk, wir machen Ziegel aus Lehm und brennen sie. Sie wollten die Ziegel als Bausteine verwenden und Asphalt als Mörtel. Sie sagten ans Werk, wir bauen uns eine Stadt mit einem Turm, der bis an den Himmel reicht. Dann wird unser Name in aller Welt berühmt. Dieses Bauwerk wird uns zusammenhalten, sodass wir nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Da kam der Herr vom Himmel herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, die sie bauten. Als er alles gesehen hatte, sagte er, wohin wird das noch führen? Sie sind ein einziges Volk und sprechen alle dieselbe Sprache. Wenn sie diesen Bau vollenden, wird ihnen nichts mehr unmöglich sein. Sie werden alles ausführen, was ihnen in den Sinn kommt. Und dann sagte er, ans Werk, wir steigen hinab und verwirren ihre Sprache, damit niemand mehr den anderen versteht. So zerstreute der Herr sie über die ganze Erde und sie konnten die Stadt nicht weiterbauen. Darum heißt diese Stadt Babel, denn dort hat der Herr die Sprache der Menschen verwirrt und von dort aus die Menschheit über die ganze Erde zerstreut. Es ist eine sehr schlichte Geschichte, nicht wahr? Ich freue mich immer drüber, wenn ich sie lese, aber habe am Anfang so ein kleines Mitleidsgefühl auch, weil das fängt doch alles so schön an. Die Menschen haben alle die gleiche Sprache und sie haben sich gut verstanden. Und ich erinnere mich an die Zeit, wo ich Griechisch und Hebräisch lernen musste für mein Theologiestudium. Und das ist doch wirklich hart. Und ich merke ja jetzt auch, dass wir uns gerne unterhalten wollen. Und ich bin so stolz auf unsere persischen Geschwister, dass sie so toll Deutsch lernen mittlerweile. Und ich habe ja jetzt einige schon länger gekannt und merke, welche Fortschritte sie machen. Und ich bin so froh, dass das nicht andersrum ist, dass ich nicht Farsi lernen muss. Weil das ist wirklich schwer. Und das ist eine Situation in der Welt, die war einfach so, dass alle die gleiche Sprache gesprochen haben. Und sie haben sich sogar darauf verständigt, ein gemeinsames Projekt zu tun. Und dann ist es ausgerechnet Gott, der das kaputt macht. Und ich denke mir, wieso denn? Warum? Warum macht er das? Die Menschen, die hier in der Geschichte beschrieben werden, wollten eben nicht einfach nur eine Stadt bauen und einen Turm, sondern sie wollten in dieser Stadt dieses Wahrzeichen errichten. Sie wollten ein Zeichen setzen, das ihre eigene Größe dokumentiert. Ein Turm, der bis in den Himmel reicht. Was ist das für ein Anliegen? Warum möchten die Leute sich selbst erheben bis in den Himmel hinein? Spürt ihr den Ansatz, dass hier eine Konkurrenz aufgebaut wird? Gott hat nichts gegen Städte, Gott hat nichts gegen Türme. Ich bin sicher, sogar das Gegenteil ist der Fall. Wenn wir die ersten Seiten der Bibel lesen, dann gibt Gott den Menschen die ganze Welt. Er sagt, ihr müsst sie genau erforschen. Ihr müsst den einzelnen Tieren, den einzelnen Dingen Namen geben. Von daher ist ein Forschungsauftrag erteilt worden. Und ihr sollt die ganze Erde besiedeln. Also von daher, Gott ist da an der Stelle nicht engstirnig. Er ist großzügig. Aber die Leute sagen, nö, die ganze Welt nicht. Wir bleiben hier zusammen in dieser Stadt. Und die Erde reicht nicht. Wir brauchen den Himmel dazu. Und da merkt man, da kommt man an einen Punkt, der eben hier in der Bibel auch als der Sündenfall angesehen wird. Es sind Menschen, die sagen, das, was Gott mir schenkt, reicht mir nicht. Ich möchte mehr. Ich möchte sein wie Gott. Und an der Stelle, denke ich, werden wir achtsam sein, ob das wirklich gut ist. Wirklich gut ist. Also nochmal, nicht das gebaut wird, führt zu Gottes Kritik. Auch nicht was gebaut wird, führt zum Scheitern, sondern allein die Zielsetzung. Und das trifft Gottes Urteil. Wieso will sich die Menschheit einen Namen machen? Es wird ja betont, die ganze Menschheit ist da zusammen. Ja, vor wem denn? Da ist doch sonst keiner. Es bleibt eben nur Gott. Und das ist diese Überheblichkeit des Menschen Gott gegenüber, wo es schon im Paradies heißt, dann wirst du sein wie Gott, Verführung durch die Schlange. Der Mensch, er kann aber nicht sein wie Gott. Und wann immer er es versucht, dann nimmt eben die Gemeinschaft, in der er lebt, Schaden. Und es ist das Ende der Freiheit, wenn ein Mensch sich gegen Gott erhebt, weil wenn sich ein Mensch gegen Gott erhoben hat, wird er sich als nächstes gegen einen Menschen erheben. Denn wir können das ja ganz leicht nachprüfen. Wer baut denn dann diesen Turm, der bis in den Himmel reicht? Da werden eben Einzelne unterdrückt deswegen. Und wer bezahlt es denn? Das wird eben nicht gemeinschaftlich getragen. Das ist schon immer so gewesen und wir können es in den Pyramiden ja genauso sehen. Und deswegen, da ist jetzt für mich ein ganz wichtiger Satz, es wird für das Überleben der Menschheit von entscheidender Bedeutung sein, dass wir unsere Überheblichkeit und unseren Stolz überwinden. Und das ist eine Sache, man sagt im Deutschen, man muss diese Kröte schlucken. Sich mit dieser eigenen Gefährdung zu konfrontieren, Gott gegenüber stolz zu sein. Und man kann merken, dass man Gott gegenüber stolz ist, wenn man sich einem Mitmenschen gegenüber stolz verhält. Das fällt einem nämlich schon öfters aus. Und darunter leide ich, wenn jemand mit seiner Überheblichkeit auf mich zukommt. Mich ärgert das. Und was mache ich dann? Ja, es gibt die offensiven Menschen, die gehen dagegen an. Es gibt die defensiven Menschen, die ducken sich und machen sich unsichtbar. Also ihr merkt, hier geht es darum, seinen Platz in dieser Welt zu erkennen. Und deswegen schwärme ich so, bin begeistert von Pfingsten, weil der Heilige Geist uns hilft, unseren Platz und unsere Bestimmung in dieser Welt zu erkennen. Da ist Gott und da ist der Mensch. Das ist kein schlechter Platz, es ist keine Abwertung. Es ist nicht schlecht, dass man als Geschöpf unter dem Schöpfer lebt. Aber dadurch, dass ich einen Orientierungspunkt habe, das ist wie ein Fixstern, ich kann danach mich orientieren, meine Seefahrt danach ausrichten. Wenn ich weiß, da ist Gott, dann finde ich eben meinen Platz in dieser Welt auch wieder. Und das ist das, was wir heute miteinander feiern können. Das hat Gott möglich gemacht. Der Text, der redet ganz nüchtern, Vers 6. Wohin soll das denn noch führen? Sie sind ein einziges Volk und sprechen alle dieselbe Sprache. Wenn sie diesen Bau vollenden, wird ihnen nichts mehr unmöglich sein. Sie werden alles ausführen, was ihnen in den Sinn kommt. Und dazu sagt Gott, lieber nicht, lieber nicht. Es wäre für die Menschheit und die Welt nicht gut. Und ich muss das vielleicht nicht hier an der Stelle hervorheben, dass Gott sich wirklich keine Sorge darum macht, dass ihn jemand aus dem Himmel verdrängen könnte oder dass jemand ihm irgendwas nehmen könnte, was ihm er auch nicht bereit wäre, sowieso zu verschenken. Sondern er macht sich eben Sorgen um die Menschheit. Und dann wird das hier in diesem Bibeltext so schön gesagt. Also Gott, er muss aus dem Himmel herabsteigen. Ich stelle mir das da vor, dass Gott sich ganz tief bücken muss, um diesen kleinen Erdpickel mal anzugucken, den sie als Turm gebaut haben bis in den Himmel rein. Also welche Überschätzung da zum Ausdruck gebracht wird, wo Gott nur die Schulter zucken kann und sagen kann, also was wollt ihr denn noch alles machen? Und dann merke ich, dass die Menschen in der Trennung von Gott eben tatsächlich forschen und forschen und forschen. Und mir wird eine Heidenangst, wenn ich mir überlege, wenn wir als Menschen heute alles machen würden, was wir können. Was haben wir für Probleme gekriegt, als wir die Atomspaltung entdeckt haben? Wir wussten, da ist unheimlich Kraft drin. Und was haben wir gemacht? Ja, wir haben es eingesetzt. Wir haben uns ermächtigt und haben gesagt, wir machen alles, was wir können. Ne? Ich sage nur das Stichwort Genmanipulation. Ihr lieben Leute, jetzt haben wir eine Pandemie, wer weiß, wo das herkommt. Es hat auf jeden Fall was mit genetischen Bausteinen zu tun. Also von daher, es tut den Menschen nicht gut, sich nicht an Gott und seinem Willen zu orientieren. Und von daher finde ich das richtig, dass Gott sagt, lieber nicht, ich sorge mal dafür, dass das ein Ende hat. Denn Gott weiß, wie mörderisch die Gottlosigkeit sich für ein soziales Gefüge ergibt. Und so lässt Gott eben das Vorhaben an den Menschen selbst scheitern. Wir sehen ja auch, dass Gott mit der Sprachverwirrung nicht das letzte Wort gesprochen hatte, sondern er macht eben einen Neuanfang. Deswegen habe ich ja so gejubelt, dass Gott einen neuen Akzent zur Freiheit des Menschen auch gesetzt hat. Der alte Mensch ohne Gott schadet der Gesellschaft, eben weil er versucht, sich einen Namen zu machen, sich gegen andere durchzusetzen, obenauf zu sein. Und das geht eben immer auch auf Kosten der Gemeinschaft. Und jetzt schafft Gott einen neuen Menschen, der eben durch Bekehrung und Erneuerung frei wird zu einer ganz neuen Sachlichkeit. Es geht eben nicht mehr um dich und deinen Namen, sondern es geht um Gott und seinen Namen. Und deswegen, wenn wir heute die Taufe feiern, dann ist das ja der Entschluss dieser Menschen zu sagen, es geht um Gott und seine Herrlichkeit. Und mein Leben soll einen Beitrag dazu liefern, dass Gottes Name geehrt wird und dass Gott groß wird, weil er ist ja mein Schöpfer und ich als Geschöpf kann widerspiegeln dem Schöpfer gegenüber, was ich von ihm entdeckt habe. Es fördert seine Ehre, es fördert seinen Ruhm. Und an der Stelle wird eben auch eine ganz neue Einheit von Menschen möglich. Eine Einheit, in der Gott bewusst als Mittelpunkt einbezogen ist. Das ist die geistliche Einheit, von der wir zumindest eine Andeutung im Leben der Gemeinschaft der Gemeinde erleben. Und das ist auch das, wo ich sage, dass wir als Gesellschaft herausgefordert sind. Die Freiheit der Kinder Gottes bedeutet nämlich, dass ich nicht Angst haben muss vor jemandem, den ich nicht kenne. Ich brauche keine Angst zu haben vor dem Fremden. Ich muss mich nicht bedroht fühlen, wenn ich etwas noch nicht gesehen habe, noch nicht verstanden habe. Und auch wenn wir in unseren Sprachen noch stammeln und nach den rechten Worten suchen, ist da ein Grundvertrauen da, weil eben der Geist Gottes diesen Frieden in mir gestiftet hat, der mich dazu fähig macht, das auch auszuhalten, was ich eben noch nicht verstanden habe. Die Pfingstgeschichte, sie sagt ja jetzt nicht, dass alle wieder mit einer Sprache sprechen. Das Pfingstwunder bedeutet ja nicht, dass es dann unter Christen nur noch eine Sprache gibt. Das wäre dann natürlich, ich weiß es nicht. Also ein amerikanischer Missionar hat mir das mal gesagt, dass im Himmel Deutsch gesprochen wird. Ein amerikanischer Missionar, wie gesagt, das ist jetzt keine Idee eines Deutschen, weil der hat gesagt, es braucht eine Ewigkeit, um Deutsch zu lernen. Also von daher, das brauchen wir nicht zu klären. Es ist eben nicht die gleiche Sprache. Nur die Menschen, sie hören eben die frohe Botschaft und die großen Taten Gottes gelobt in ihrer eigenen Sprache. Es ist eigentlich ein Hörwunder. Also wo Menschen das verstehen, was andere über Gottes Werk und Wirken erkannt haben und Gott eben in dieser Weise loben. Und diese Botschaft von Gott, von Gottes grenzenüberwindender Liebe, die verschmilzt in vielen Sprachen eben zu einer Sprache. Und deswegen, wenn wir hier Lobpreis erleben, dann ist es gar nicht so wichtig, ob das jetzt in Deutsch gesungen wird oder in Farsi gesungen wird oder wir benutzen auch manchmal die deutsche Sprache für Lobpreislieder. Nein, dann ist die Sprache an sich nicht wichtig, sondern der Inhalt. Und das kann ich spüren, wenn ich von Gottes Geist durchdrungen bin. Dann werde ich dieses Amen dazu sprechen können oder singen können, auch wenn mir die Worte so nicht vertraut sind. Wir merken, dass das Sprachwunder an Pfingsten sowas ist wie ein Film positiv zum Turmbau zu Babel. Am Pfingsten dient die gemeinsame Sprache dem Lob Gottes und eben nicht mehr der menschlichen Überheblichkeit. Die Menschen in Babel wollten ihre eigenen Namen groß machen, die Menschen in Jerusalem wollen den Namen Gottes groß machen und ihm die Ehre geben. Und im gemeinsamen Lob Gottes ist die Einheit der Gemeinde begründet. Und das ist eine Frucht der Freiheit durch den Heiligen Geist. Und zu dieser Freiheit lade ich eben auch ein und rufe da auch zur Entschlossenheit auf, dass ich mich sehr bewusst dafür entscheide, mein Leben eben nicht dazu nutzen, mir einen Namen zu machen. Ich muss nicht berühmt werden. Ich muss mich nicht gegen andere durchsetzen. Ich brauche meine Ellenbogen nicht zu gebrauchen, um mir einen Vorteil zu schaffen gegenüber anderen. Sondern du kannst dein Leben dazu nutzen, ein Baustein zu sein für diese Gemeinde, eingefügt zu sein in einen Tempel, der als Wohnung Gottes dient, wo wir gemeinsam Gott verherrlichen. Aber dazu muss das dicke Ich sterben. Und das ist ein Tod, wow, das tut richtig weh, zu sagen, ich bin nicht wichtig. Es sei denn, Gott macht mich wichtig. Und das passiert, ihr werdet das merken, hier im Gottesdienst an ganz unterschiedlichen Stellen. Ihr habt das gerade gemerkt, als ich ein neues Mikrofon bekommen habe. Da war auf einmal Torben wichtig. Und ihr hättet mich nicht verstanden, wenn er das nicht gemacht hätte. Und so ist es im Gemeindeleben an den ganz verschiedenen Stellen. Es sind Menschen wichtig, weil Gott sie wichtig macht. Durch die Begabung, durch den Heiligen Geist. Und auch die Frucht des Geistes, dass Liebe Gestalt gewinnt in Verhalten. Und deswegen möchte ich einladen, dass wir unser altes Leben aufgeben. Und die Täuflinge, sie werden es uns vormachen, wie das funktioniert. Die gehen da freiwillig rein. Jemand, der da nicht freiwillig reingeht, den hole ich persönlich wieder raus. Man geht da freiwillig rein und dann hat man einen Täufer, Rebecca Brettschneider wird sie taufen, wird sie unter Wasser tauchen. Ich habe ihr das schon deutlich gemacht, es ist manchmal viel schwieriger, die Leute unter Wasser zu kriegen, als hinterher wieder rauf. Weil irgendwie gibt es diesen Auftrieb und das ist für das dicke Ich eben typisch. Das will nicht sterben. Aber es muss unter Wasser, das alte Leben ist vergangen. Und dann wird der Täufling auferstehen zu einem neuen Leben. Und deswegen haben wir symbolisch die weißen Kleider, weil es eben ein neues Leben ist unter der Regie des Heiligen Geistes. Und zu dieser Entscheidung lade ich ein. Vielleicht sehnst du dich nach Frieden, nach Geborgenheit. Vielleicht leidest du wie ein Hund unter Trennung, Streit oder Spannung. Die Welt ist eben voll davon und sie kann uns die Begeisterung am Leben wirklich nehmen. Und deswegen lade ich dich im Namen Jesu ein, dich eben ganz neu an Gott auszurichten. Da ist Gott und hier sind unsere Probleme. Da ist Gott und er löst sie, wenn wir uns ihm denn anvertrauen. Amen.